Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute bei euch in eurer Gemeinde Gast sein darf, dass ich euch beiden, lieber Jörn, liebe Monika, aufnehmen durfte und dass ich auch hier predigen darf. Im Vorfeld war die Frage, ja, über was predigen? Habt ihr eine Reihe? Dann hat Ulrich gemeint, ja, die Reihe hatten wir, die ist jetzt abgeschlossen. Und irgendwie bloß so ein Lieblingstext zu nehmen, da tue ich mir immer schwer. Ich lasse mich immer ganz gern überraschen, auch dass die Bibel einen anspricht und dass man nicht sagt, ich will über das predigen, sondern Gott, was hast du mir und was hast du der Gemeinde heute zu sagen? Und da habe ich gedacht, jetzt schauen wir einfach mal, was die ganz normale Predigtreihe der evangelischen Kirche ist. Und die normale Predigtreihe heute, der Predigttext, steht im ersten Buch Mose in Kapitel 2, die Verse 4 bis 9 und dann noch der Vers 15. Und da heißt es, so sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Himmel und Erde machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und er setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Als ich in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst meinen Finger in meine Bibel hineingeschoben habe, aufgeklappt habe und es gelesen habe und habe so drüber nachgedacht, da habe ich gedacht, wow, mit diesem Predigttext, das wird die kürzeste Predigt aller SV-Zeiten. Denn als ich diesen Bibeltext gelesen habe, habe ich gedacht, das ist so bekannt, da ist doch alles klar, da gibt es doch keine Fragen, keine Widersprüche, da steht doch einfach auch drin, Gott hat die Welt geschaffen. Und er hat sie nicht irgendwie geschaffen, so zack, zack und los geht's, sondern er hat sie kunstvoll geschaffen, wie ein Gärtner einen Garten schafft. Also keine Monokultur und nicht irgendwelche Ödnisse, sondern abwechslungsreich, wie ein überbordender Garten. Und dann hat er den Menschen geschaffen, aus diesem Garten heraus, und er hat diesen Menschen zwar aus dem Garten heraus geschaffen und er hat ihn aber wieder in diesen Garten eingesetzt und er hat ihm einen Auftrag gegeben, so wie wir es in Vers 15 gelesen haben, der Mensch bekommt den Auftrag von Gott, diesen schönen, kunstvollen Garten zu bebauen und zu bewahren, eben damit der Garten weiterhin schön und kunstvoll bleibt. Und damit ist ja schon alles gesagt, steht so alles drin. Ich wohne ja auf den Fildern, ich habe es ja vorhin schon gesagt, und die Zentrale unseres SV-Verbandes, die liegt unten im Neckartal in Esslingen. Und das Schöne ist, ich kann jeden Tag, wenn ich in mein Büro, in die Zentrale nach Esslingen fahre, da kann ich das Fahrrad nehmen, weil es ist auch ganz praktisch, mit dem Auto bräuchte ich genauso lang und die Hälfte der Zeit würde ich im Stau stehen oder irgendwo in Ampeln mich ärgern. Und wenn ich da so jeden Morgen dann runter ins Neckartal fahre mit dem Fahrrad, dann ist dieser Weg schon ganz schön herausfordernd. Nicht, weil er besonders steil oder gefährlich wäre, sondern man muss sich wirklich durchschlängen unter einer Autobahn hindurch, um die Hochgeschwindigkeitstrasse, die neu gebaute für den ECE, auch da muss man durch. Dann muss man noch über eine Brücke, über ganz viele Ampeln, 12 Ampeln, und dann noch geht es noch über eine Schnellstraße, dann noch über den Neckar, dann über eine Tankstelle. Und wenn ich da jeden Tag da runterfahre und abends dann wieder nach Hause, dann denke ich immer so, wenn ich so mir die ganze Landschaft anschaue, auf den Filtern und im Neckartal und so tief Luft nehme, das denke ich immer so, ja Herr, die Menschen haben deinen Schöpfungsauftrag, die Erde zu bebauen, sehr wörtlich genommen. Alles bebaut. Man könnte auch sagen, alles versiegelt. Und wenn ich dann so tief Luft nehme, ich habe noch nie geraucht, aber man braucht es dann auch nicht mehr anfangen, weil die Luft ist so geschwängert mit Rauch. Da merkt man, ja, die Menschheit hat den ersten Teil von Gottes Schöpfungsauftrag, die Erde zu bebauen, im mittleren Neckartal wortwörtlich genommen. Aber der zweite Teil, dass wir die Erde nicht nur bebauen, sondern als Garten ist sie uns anvertraut. Und diesen schönen, kunstvollen Garten sollen wir bewahren. Also für uns und für die nächsten Generationen. Mit dem Bewahren, da tun wir uns schwer. Mir fällt es immer auf den Filtern und im Neckartal auf. Flächenversiegelung, immer mehr wird gebaut. Immer mehr macht sich dann also auch das Wetter seinen Bahn da durch die Landschaft. Entweder gibt es Überschwemmungen, weil alles versiegelt ist, oder diese Dürre und dann geht der Wind drüber hinweg, was der Landwirtschaft natürlich auch nicht gut tut. Ich merke das immer wieder, dass wir mit dem Bewahren, auch wir Christen, manchmal auch ganz große Schwierigkeiten haben. Ich habe im Remstal, ein paar Kilometer weiter, ein Stickle, wie man so schön im Schwäbischen sagt. Und das ist voll mit Obstbäumen. Aber ich habe mich immer gefreut, als ich das Stückle geerbt habe, dass auch drei meiner Lieblingsbäume draufstehen. Das sind nicht mal Obstbäume, sondern drei Fichten. Ich liebe die Fichte, ein wunderschöner Baum. Ich finde, wie er so aufrecht wächst, so dunkelgrün ist, wie die Nadeln so kräftig, harzig riechen. Und diese Fichten, die waren mal so groß. Die eine hat der Sturm umgehaut und die zwei anderen, die musste ich dann halt auch runter machen und habe dann Brennholz gemacht. Aber weil ich Fichten so sehr liebe und weil mir es eigentlich im Herzen wehgetan hat, dass ich keine Ficht mehr hatte, habe ich gesagt, ich pflanze gleich wieder meinen Lieblingsbaum, dass wieder junge Fichten nachkommen. Das war vor ein paar Jahren. Aber seitdem steht keine Fichte mehr. Weil die Fichten, die ich wieder gepflanzt habe, an die gleiche Stelle und die ich gegossen und bewahrt und gepflegt habe, die sind nicht wirklich angewachsen. Weil ich schmerzvoll über viele Jahre mit vielen ergebnislosen Pflanzversuchen erkennen musste, dass es für uns mittlerweile hier im Remstal oder im mittleren Neckarraum oder hier in Mitteleuropa für die Fichte einfach zu trocken ist. Die Fichten sind in den letzten Jahrzehnten immer gut gewachsen, aber ich habe, so sehr ich mich abgemüht habe, keine Fichte mehr groß bekommen. Sind alle vertrocknet. Und da habe ich gemerkt, ja, das mit dem Bebauen haben wir ernst genommen und das Bewahren klappt nicht mehr, weil wir mit unserer Natur, mit unserer Umwelt, mit diesem von Gott anvertrauten Garten, ja, frevelhaft umgegangen sind. Jetzt könnte man natürlich angesichts unseres Predigttextes, dieses Bibelwortes, angesichts des Schöpfungsauftrages, könnte man natürlich auch schlussfolgern. Ja, wir haben es versäumt, die Erde zu bewahren. Und deswegen, weil es gerade 5:05 ist, müssen wir uns deswegen gerade als Christen umso mehr anstrengen. Und je mehr wir uns anstrengen, den CO2-Gehalt zu reduzieren, die Flächenversiegelung vielleicht zurückzubringen und so weiter, die Natur zu schützen. Je mehr wir uns anstrengen, desto besser und desto länger kann Gottes schöner Garten weiter existieren. Also, liebe Leute, strengt euch an. Je mehr wir uns anstrengen, desto besser geht es der Schöpfung. Und damit könnte ich jetzt mit meiner Predigt sofort aufhören. Aber ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt aufhören würde. Mit dieser Grundaussage, bewahrt die Schöpfung und je mehr ihr sie bewahrt, desto besser geht's ihr. Ich hätte nämlich deswegen ein schlechtes Gewissen, nicht weil die Predigt zu kurz wäre. Viele würden sagen, hat der Langsmer zum Tatort wirklich pünktlich. Aber ich hätte ein schlechtes Gewissen, weil diese Predigt falsch wäre. Wir hier als Christen haben den Auftrag, Evangelium zu verkünden. Und Evangelium kommt von der guten Botschaft. Predigt, Gottes Wort muss Evangelium sein, muss gute Botschaft sein. Und die gute Botschaft heißt, Jesus Christus ist für euch gestorben und auferstanden. Und das ist die gute Botschaft. Er hat euch befreit durch seinen Tod am Kreuz. Und durch seine Auferstehung hat er euch neues Leben gegeben. Und in diesem neuen Leben lebt ihr und gestaltet dieses neue Leben. Und das ist Evangelium. Jesus hat dich gerettet und nicht du dich. Und in diesem neuen Leben als Geretteter, als durch Jesus Gerettete und als durch Jesus Geretteter, kannst du dieses Leben in einer neuen Freiheit gestalten und leben. Und Paulus sagt, dieses Evangelium ist eine Gotteskraft und nicht eine Menschenkraft, weil Gottes Sohn dich gerettet hat und nicht du dich als lieber Mensch. Gesetz hingegen heißt immer, je mehr du dich anstrengst, desto weiter kommst du. Und je mehr Gesetze du einhältst und je mehr Verordnungen du dir vornimmst und die sozusagen positiv abhakst, desto weiter bringst du eine Sache. Ihr merkt, Gesetzeskraft ist Menschenkraft, weil es um mich geht, um meine eigene Anstrengung, um meine eigene Kraft. Und je mehr Kraft ich aufbringe, desto mehr erfülle ich das Gesetz. Und das Gesetz ist natürlich auch logisch. Das ist mit dem Lernen, ich sage es zumindest immer meinen Kindern, strengt euch an, je mehr ihr lernt, desto besser und so. Wir erleben es tagtäglich im Beruf. Je mehr ich mich reinhänge im Beruf, desto mehr Karriere mache ich, desto erfolgreicher bin ich. Wir erleben es ja auch in der Beziehung. Je mehr ich in eine Beziehung investiere, desto geschmeidiger läuft so eine Beziehung. Und es ist deswegen so logisch, weil ich immer davon ausgehe, dass die Rettung von mir kommt, von mir und meiner eigenen Kraft. Je mehr Kraft ich in irgendwo hinein investiere, desto besser wird's. Und damit merke ich, bei Gesetzeskraft, letztendlich komme ich da völlig ohne Gott aus, weil ich meine eigene Kraft einsetze. Und dann merke ich, je mehr Erfolg ich habe, desto weniger brauche ich Gott. Und dann merke ich, irgendwann bin ich mir ja selber Gott, weil ich mich damit selber gerettet habe. Ich war es ja, der so schlau war. Ich war es ja, der so toll den Müll getrennt, so schön das CO2 reduziert hat und deswegen geht es mir so gut. Das ist logisch. Wir erleben es immer wieder im Leben, diesen Tun-Ergehens-Zusammenhang. Und deswegen ist sozusagen das Vertrauen auf das Gesetz, das Vertrauen auf unsere eigene Kraft, ist uns viel näher als das Evangelium, wo es heißt, Mensch, du kannst noch so viel strampeln, du kommst aber damit gar keinen Deut weiter. Evangelium heißt letztendlich, Jesus ist für dich gestorben, er hat dich gerettet. Und mit seiner Auferstehung lebst du in diesem neuen Leben als von Gott Geretteter. Einer, der genau so gelebt hat nach dieser Gesetzeslogik, war der Apostel Paulus. Er war sehr stolz, dass er als frommer, gelehrter Jude die Gesetze eingehalten hat. Und er wusste, je mehr ich die Gesetze einhalte, desto ein gottgefälligeres Leben führe ich. Und dabei hat er gar nicht gemerkt, dass er durch diese Gesetzesobservanz, durch das Einhalten der Gesetze letztendlich Gott gar nicht braucht, noch viel mehr, dass er sich damit gegen Gott wendet, weil er sich selber zu seinem Gott macht und damit Gott klein macht. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Heißt es auf einmal, als Paulus vor Damaskus von einem Blitz, von einem hellen Leuchtfeuer getroffen, vom Pferd fällt und erblindet. Und damit wird es ihm in dieser erblindeten Situation ganz hell und damit auch klar, dass dieses Leben, ich vertraue auf mich, auf meine eigene Kraft und Stärke, dass es ein Irrweg ist, der letztendlich Gott klein macht und Gott gar nicht braucht. Und der Mensch sich selber groß macht und so Gott aufschwingt und sich selber für allmächtig hält. Ja, aber wie jetzt? Wenn wir da so das Beispiel von Paulus sehen, was heißt das jetzt? wenn das gute Leben gar nicht von mir und von meiner eigenen Kraft abhängig ist, sondern das Evangelium heißt, allein Jesus rettet mich. Ich soll mich allein auf Jesus verlassen und allein er macht's und gar nicht ich, heißt es jetzt, ich kann einfach so leben, wie ich will. Ich kann weiterhin fröhlich sündigen. Ich kann weiterhin die Erde, die Natur, Gottes anvertrauten Garten, da Raubbau betreiben, egal wie viel CO2 ich rausblase, egal wie viel Müll ich in die Natur schmeiße. Hurra, ich bin von Jesus gerettet. Er gibt mir die Kraft, ich muss doch nicht tun. Paulus schreibt tatsächlich viele Jahre später mal im Römerbrief, sollen wir deswegen in der Sünde bleiben, damit die Gnade größer werde? Und Paulus schreibt dann, und er gibt sich damit selber die Antwort, auf gar keinen Fall. Für die Sünde sind wir tot. Wie könnten wir da noch weiter in der Sünde leben? Was bedeutet das für uns? Wer an Jesus glaubt und weiß, er ist für mich gestorben, dann heißt es, da ist auch für mich die Sünde gestorben. Und wenn ich mit Jesus auferstehe in der Taufe, dann heißt es, dass für mich auch ein neues Leben begonnen hat, wo ich nicht sage, okay, ich bin gerettet und jetzt lebe ich so weiter und ich kann jetzt weiter irgendwie tun und lassen, was ich will. Das heißt, als Christen, als solche, die anerkennen, Jesus ist für mich gestorben und auferstanden, als solche tun wir all das, weil wir Gott lieben. Und weil wir Gott lieben, wollen wir auch ihm nachfolgen, auf sein Wort hören und seinen Willen tun. Und wir tun dann Gutes. Wir achten, weil wir Gott lieben, auf seinen Garten. Aber wir achten auf seinen Garten, auf seine Schöpfung, nicht weil wir den Wahn haben, wir könnten da auch nur uns und unser Leben retten, sondern weil Gottes Schöpfung ein Abbild von Gott selbst ist. Wenn wir Jesus-Nachfolger sind, wenn wir sagen, Jesus ist für mich gestorben und auferstanden, dann hat ein neues Leben für uns angefangen. Dann gehen wir mit Gott gut um, dann geben wir ihm die Ehre. Und wenn wir ihm die Ehre geben, dann tun wir das, indem wir mit seiner Schöpfung gut umgehen. Diese Schöpfung als anvertrauten Garten bewahren. Eben weil wir wissen, dass sich darin Gott widerspiegelt. Und wir tun das nicht, weil wir denken, wir könnten damit uns selber retten oder nur einen Millimeter an dieser Erde verbessern oder verändern, sondern weil wir Gott lieben und weil die Schöpfung sein Abbild ist und wir uns deswegen einbringen. Als Christen leben wir deswegen in erster Linie in Verantwortung vor Gott. Und weil wir in Verantwortung vor Gott leben, gehen wir auch mit seiner Schöpfung gut um. Immer aber auch in dem Wissen, diese Welt, die wir bebauen und bewahren, die wir schonen und schützen sollen, wissen wir immer als Christen, diese Welt wird vergehen. Diese Welt wird vergehen, unabhängig, wie viel CO2 ich einspare, unabhängig, wie sehr ich mich anstrenge. Diese Welt, sie wird vergehen, weil es Jesu Wille ist. Weil er diese Welt geschaffen hat und weil er nach seinem Plan irgendwann einmal auch diese Welt beenden wird. Doch bis dahin wollen wir Jesus lieben, ihm nachfolgen und uns für seine Schöpfung einsetzen. Nicht, weil wir die Welt retten könnten, sondern weil wir als Gerettete mit Gottes Schöpfung gut und verantwortungsvoll umgehen wollen. Und bis dahin wollen wir Gott nachfolgen, auf ihn hören, ihn loben und seine Schöpfung ehren, bis er wiederkommt in aller Herrlichkeit und dann eine neue Welt, Gottes neue Welt anbricht. Amen.